Nachdenkseiten. Die kritische Website. Vorsicht, Volk! Rufen die Pseudolinken. Von Rudolf Bauer. Verantwortlich Jens Berger. 1967 erschien bei Suhrkamp die Untersuchung Der hilflose Antifaschismus. Darin unterzog Wolfgang Fritz Hauck eine Reihe von akademischen Texten einer kritischen Analyse. Bei den Texten handelte es sich um die Manuskripte von Ringvorlesungen an mehreren Universitäten der Bundesrepublik. Sie beschäftigten sich mit der politischen Vergangenheit ihrer Disziplinen und Fakultäten während der Dauer der NS-Herrschaft. Zum Vorschein kam bei Haucks Untersuchung in vielen Fällen ein Antifaschismus, der die Muster und Bedingungen der Auseinandersetzung sich vom Gegner hat diktieren lassen. Sozioökonomische Bezüge und die Erklärung für die Herkunft faschistoider Dispositionen sind Fehlanzeige. Wer ein verhältnismäßig aktuelles Beispiel dieser Art von hilflosem Antifaschismus kennenzulernen wünscht, dem sei die Lektüre von Vorsicht Volk angeraten. Vorsicht Volk ist ein in Schwarz gebundener Sammelband mit 24 Beiträgen und einem Vorwort der Herausgeber Markus Liske und Manja Präkels. Letztere entstammen der Berliner Autoren- und Journalistenszene, sind heute über 40, waren also im Beitrittsjahr 22 bzw. 15 Jahre alt, betreiben ausweislich ihrer Vita eine Gedankenmanufaktur und publizieren in der Wochenzeitung Jungle World oder der Tageszeitung Taz. 2011 erschien, von beiden herausgegeben, die Nachwende-Anthologie Kaltland. Rechtsextreme Gewalt als Produktions- und Marketingkonzept. In die Buchhandlungen kam Kaltland, wie die Herausgeber im Vorwort berichten, im August 2011 zum 20. Jahrestag des Pogroms von Hoyerswerda, das eines der für uns so prägenden Ereignisse der ersten Jahre nach Untergang und Beitritt der DDR gewesen sei. Seite 9. Das Buch drohte ein Flop zu werden. Dem Verlag galt das Projekt schon bei Veröffentlichung als gescheitert, während da nicht, 3 Monate nach dem Kaltland erscheinen, die vom nationalsozialistischen Untergrund NSU begangenen Morde aufgedeckt worden. Nun interessieren sich plötzlich alle wieder für das Thema Rechtsextremismus. Seite 10. Aus dieser Feststellung entnehme ich eine gewisse Erleichterung der Herausgeber sowie ihr spezielles Produktions- und Marketingkonzept. Erst die seither ungebrochene Linie rechtsextremer Gewalttaten, ja deren zunehmende ideologische Verankerung in der Gesellschaft, machten Kaltland zum Erfolg. So wurden wir mit 3-monatiger Verzögerung doch noch zu rastlosen Lesereisenden zwischen Freiburg und Greifswald. Entsprechend ist auch die neue Anthologie Vorsicht Volk angelegt. Sie thematisiert eine gefährliche Spirale völkischer Selbstbehauptung und einen völkischen Neonationalismus, Seite 9. Allerdings angereichert um weitere Warngebilde, die im Pressetext des Verlages wie folgt zum hilflos antifaschistischen Newstrend hochgeputscht werden. Zitat: Überall in Deutschland erobern wahnhafte Bewegungen die Straßen. Sie nennen sich Pegida, Hogesa, Montagsmahnwachen, Reichsbürger oder Friedenswinter. Einige dieser Zusammenschlüsse sind offen antisemitisch, andere islamophob und wieder andere beides. Sie haben Angst vor Flüchtlingen, Homosexualisierung, Kondensstreifen oder einem geheimen weltjüdischen Kontrollrat. Ihre Helden heißen Wladimir Putin oder Thilo Sarrazin. Ihr gemeinsamer Gegner ist die Lügenpresse. Zitat Ende. Die pathologische Diagnose von Bewegungen im Wahn. Im Vorwort der Herausgeber fehlt weder die Wahnerwähnung der AfD noch die eines angeblichen Sammelbeckens von Mitgliedern der Linkspartei, der Piratenpartei und der antiimperialistischen Szene. Seite 7. Auf die rhetorische Frage der Herausgeber, eine rechte und eine linke Bewegung also, folgt die gleichmacherische Antwort weit gefehlt. Die rechtsextreme NPD war hier wie dort vertreten, ebenso die Reichsbürger und das Verschwörungstheoretiker-Milieu, Antisemiten, US-Hasser, chauvinistische Putin-Freunde, Homophobe und Sarrazin-Fans finden sich in beiden Bewegungen. Ressentiments und Erklärungsmuster für die gefühlte Bedrohung durch Flüchtlinge, Homo- und Transsexuelle, den Islam, die jüdisch-amerikanische Weltverschwörung oder fiese Chemtrails gleichen sich. Seite 7. Den gleichmacherischen Eintopf aus der Gedankenmanufaktur löffelnd begegnen wir Bewegungen im Wahn. So lautet der, noch mit einem Fragezeichen versehende Untertitel des Buches. Die nivellierende Scheindiagnose einer allgemeinen gesellschaftlichen Pathologie namens Wahn genügt den Herausgebern und den meisten der im Band versammelten Autoren, sich jeglicher weiteren Differenzierung, Vertiefung und Ursachenanalyse zu enthalten. Dabei übersehen sie, gleichsam im Umkehrschluss, die eigenen Ressentiments und Erklärungsmuster für die gefühlte Bedrohung, welche sie, ausgehend vom Gegenstand ihrer Untersuchung, munter drauflos und zusammenfantasieren. Nach dem Muster des hilflosen Antifaschismus bringen sie das, wogegen sie wettern, nicht auf den politischen Begriff, sondern beschränken sich darauf, es abstrakt und undifferenziert zu negieren. Sie sind überzeugt, es bei den Gegenständen ihrer Kritik mit identischen Phänomenen zu tun zu haben. Unterschiedslos ist ihnen alles, was sie anprangern, ein und dasselbe, eine Folge von Wahn. Somit erliegen sie einer Vorstellungswelt der Gleichschaltung, bei welcher es sich selbst um ein krankhaftes Wahngebilde handeln dürfte. Querfrontgeschichten als hysterisches Menetekel. Ivo Bocic, Jahrgang 1968, Mitbegründer und Mitherausgeber von Jungle World, entledigt sich der Sinnhaftigkeit einer politischen Differenzierung durch die Verwendung des Topos Querfront. Wie besessen subsumiert er darunter Autonome und Neonazis, Nationalismus und Sozialismus, Otto Strasser und Gerhard Zwerenz, alles auf Seite 101. Geheimnisvoll stöhnt er zunächst: Ach, es gibt schier unendlich viele Querfrontgeschichten aus Deutschland. Sodann kommt er auf die Koalition der griechischen Syriza mit der nationalistischen ANEL zu sprechen, Seite 102, und nennt es so richtig undurchschaubar, wenn Nazis mit Palittüchern aufmarschieren, wenn linke Antisemiten und rechte Antikapitalisten das Wort ergreifen, Kommunisten und Nazis für Putin auf die Straße gehen, Linke, Faschos und Dschihadisten gemeinsam auf einem Soliboot nach Gaza schippern. Seite 103. Zu allem Überfluss gäbe es da noch diese anderen Linken, die mit USA- und Israel-Flaggen auf Antifa-Demos aufkreuzen und die seinerzeit einem George W. Bush mehr abgewinnen konnte als einem Che Guevara. Seite 103. Hallo? Wer sich an dem vom Autor angerührten Einheitsbrei einer verschworenen Querfront als weltpolitisches Phänomen, so der Titel des Beitrags, laben möchte, findet auf den Seiten 104 bis 110 weitere Nahrung aus der Büchse der Konfusion. Schließlich behauptet der nassforsche Autor eine ideologische und historische Klammer, die zwischen Antikolonialismus, Antiimperialismus, Antizionismus und Antisemitismus bis heute besteht. Seite 110. Zum Ende des Beitrages outet er sich verwirrt und allesamt verwirrend als Streiter für links. Es ergibt keinen Sinn, den rechten Linken abzusprechen, links zu sein. Wir können nur versuchen, ein anderes, ein besseres Links zu definieren und dafür zu streiten. Eine gewisse Aufwertung erhält ein derartiger Unfug durch den ebenfalls bei Vorsicht Volk schreibenden Klaus Lederer. Dieser ist bekanntlich Vorstandsmitglied und Landesvorsitzender der Partei Die Linke, für die er einen Sitz im Berliner Abgeordnetenhaus einnimmt. Sein Beitrag über die neue Friedensbewegung und die Linke, so lautet der Untertitel, trägt die Überschrift Ressentiment und Aufklärung. Der Berliner Politiker befleißigt sich mit solcher Titelformulierung des Anscheins eines Aufgeklärten, dem Ressentiments fremd sind. Er schreibt: Für zivile Konfliktbearbeitung statt militärischer Lösungen einzutreten, erfordert Stringenz in der Argumentation und Glaubwürdigkeit. Seite 119. Diese vermisse er bei jenen, die er schlichter, nicht selten esoterischer Erklärungsmuster bezichtigt. Er meint, dass solche Interpretationen den Menschen angeboten werden, um sich im Wirrwarr gesellschaftlicher Komplexität leichter zurechtzufinden. Seite 120. Vermischt mit einfachen, altbekannten und populären Parolen und Codes traditionell linker Milieus. Seite 122. Klaus Lederer, Jutta Dittfurt und die Amadeo-Antonio-Stiftung. Der Tadel Lederers macht neugierig auf seine eigenen Erklärungsmuster. Diese beschränken sich allerdings darauf, für das Getadelte, die Weltsicht abstruser alternativer Internetmedien und ihrer Propagandisten, Seite 120, verantwortlich zu machen. Statt parteiintern mit ihnen eine Klärung herbeiführen zu wollen, watscht er sie öffentlichkeitswirksam ab. Es ist schlicht unverantwortlich und definitiv nicht links, eine Liaison mit dem Ressentiment einzugehen, statt der Aufklärung verpflichtet zu agieren. Seite 127. Das ist Unterstellung und anmaßend. Der Aufklärung verpflichtet beschränkt sich Lederer auf krude Personalisierungen und auf die an eine demokratische, emanzipatorische Linke adressierte Anschuldigung, dass ihre Antworten zu oft selbstreferenziell, zu abstrakt und wenig lebenszugewandt sind. Mir scheint, dass der Autor nicht zu erkennen vermag, wie er mit einer solchen Charakterisierung sich selbst gegenüber selbstreferenziell in den Spiegel schaut. Eine politisch-ökonomische Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie ihrer historischen und materiellen Voraussetzungen findet auch bei ihm nicht statt. Lieber werden dünne Bretter gebohrt, Oberflächenphänomene zu relevanten politischen Faktoren abstrahiert, um dann lebenszugewandt auf sie eindreschen zu können. Wie bei Lederer, so kennzeichnen Personalisierung und Pönalisierung auch die Polemik von Jutta Dittfurt. Halt die Klappe, bis du denken kannst, Sigmar Gabriel! Die Justizschelte des Jungle World-Redakteurs Denis Yücel: Antisemitismus ist abgeschafft! Sowie die wilden Auslassungen aus der Gedankenfabrik der Amadeo-Antonio-Stiftung, ihrer Vorsitzenden Annetta Kahane sowie der Stiftungsmitarbeiter Jan Ratje und Anna Schmidt. Letztere zeigt sich erschrocken über das Landleben in völkischer Idylle, Seite 79. Sie erinnert daran, dass Naturschutzgebiete, Körnerbuletten und FKK immer schon offen für eine rechtslastige Auslegung waren, Seite 80. Sie wettert über braune Graswurzelrevolution, Seite 81, knüppelharte Hebammen, Seite 83 und die Nazis von nebenan. Die Welt erscheint alles in allem als Dantes Hölle und Fegefeuer in einem. Schmidts Kollege Ratje referiert ellenlang über Verschwörungsideologie mit deutscher Spezifik, was sich wie folgt anhört. Zitat: Die Bilderberger, das Finanzkapital und die Wall Street etwa stellen eine wirtschaftliche Elite dar, die in der Vergangenheit als jüdisch charakterisiert wurde. Hinter den personalisierenden Angriffen gegen diese Elite steckt eine völkische Kapitalismuskritik, die in der Beseitigung des raffenden Kapitals als Gegensatz zum schaffenden Kapitals die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme sieht. In der Ideologie von der antideutschen Weltverschwörung werden die weiteren unabänderlichen Eigenschaften der Verschwörerinnen und Verschwörer ebenfalls aus dem Fundus tradierter antisemitischer Stereotype zusammengestellt. Zitat Ende, Seite 95. Sicht auf das Heute durch die Brille von vorgestern. Bezeichnend für die Gedankengänge von Ratje und anderen Autoren des Bandes ist ihre emotionale Fixierung auf ein bestimmtes Kapitel der deutschen Geschichte, auf die Nazis, deren Antisemitismus, den Arierrassismus, die völkische Ideologie, das Geraune von der jüdischen Weltverschwörung und so weiter. Dabei werden zwar teils berechtigte Analogien aufgezeigt, aber auch fadenscheinige Parallelen herbeifantasiert. Geschichte wird zur Leuchtrakete, um die Gegenwart zu erhellen. Auf diese Weise entsteht ein übles Gedankenkonglomerat und ein antifaschistisch drapiertes Meinungsgeschwurbel, das bei all denjenigen Akteuren eine Verschwörung wittert, die, wohlgemerkt, zunächst selbst bezichtigt worden sind, dem verschwörungstheoretischen Wahn erlegen zu sein. Mit anderen Worten, diejenigen, die überall gegen Verschwörungstheoretiker zu Felde ziehen, generieren selbst ein Verschwörungsnarrativ, die ewige Querfront. Weitere Probleme kommen hinzu. Erstens, der Blick durch die Brille von vorgestern verzerrt die Gegenwart. Weil die Nazischergen im nicht-arischen Kapitalismus eine jüdische Weltverschwörung erblicken, gilt nach dieser Lesart jede Kapitalismuskritik heute per se als antisemitisch. Weil Auschwitz fester Bestandteil deutscher Identität ist, sei das Land verpflichtet, mit Waffengewalt weltweite Verantwortung für westliche Werte zu tragen. Weil sich die Wall Street in New York befindet, richte sich Kritik an der Boni der Banker gegen die USA und die Kritiker seien Putin-Freunde. Zweitens, beim Blick durch die Brille von vorgestern werden aktuelle Entwicklungen nicht erkannt bzw. nicht in ihrer gesellschaftlichen Problematik wahrgenommen. Zum Beispiel heißt es in Fokussierung auf den völkischen Rassismus zwar Vorsicht Volk, aber nicht Vorsicht Verfassungsschutz, Vorsicht Militarismus, Vorsicht Demokratieverlust, Vorsicht Neoliberalismus, Vorsicht Unterhaltungsindustrie, Vorsicht Hartz IV und so weiter. Über Sachsen und Dresden von Weizsäcker und Gauck. Nicht alle Beiträge des Bandes sind so, wie die genannten, auf den üblen Rundumschlag nach allen Seiten hin ausgerichtet. Das Buch enthält mehrere Kolumnen über die Verhältnisse in Sachsen. Die Texte erhellten auf drastische Weise die Verderbtheit der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse des Neubundeslandes. Allerdings beschränken sich die Beiträge darauf, die Rolle der Subjekte und handelnden Akteure zu analysieren. Die systematischen Zusammenhänge werden indes nicht untersucht. Markus Liske präsentiert eine Art historisch und aus der Topographie abgeleitetes Psychogramm Dresdens und des völkischen Kleinbürgerressentiments seiner Bewohner, die sich in den Pegida-Märschen Luft machen. Seite 56. Kerstin Köditz beschreibt detailliert die dunkelbraune Melange von CDU und Burschenschaften, CDU und AfD, Pegida und Wissenschaft, Staatsregierung und Totalitarismusforschung. Ein intellektueller Genuss ist auch der Aufsatz des Titanic-Kolumnisten Stefan Gärtner, der sprachanalytisch die identitätsstiftende Nationaldialektik des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker bis hin zu den Auftritten des heutigen Oberhauptes Gauck, Seite 162, Revue passieren lässt. Die Kulturwissenschaftlerin Constanze Kriese etwa erörtert die Erfahrung struktureller Diffamierung der Nachwendegeneration im Osten, Seite 48, die unreflektierte Frustrationserfahrung durch den Systemwechsel, Seite 49, den Erdrutsch an Verblödung durch die Flutung der Hochschul- und Universitätsforschung in Ostdeutschland mit zweiten und dritten Westgarnituren. Die einstige Verniedlichung des Rechtsradikalismus zum Jugendproblem, Seite 50, und dass es der Westexport Kurt Biedenkopf war, der als König Kurt den sächsischen Boden quer durch alle Institutionen, in denen herrschende Eliten vor Ort agieren, gut bestellt hat. Faust als moralisches Lehrstück und die Merkel'sche Umverteilung der Vermögen. Erwähnt sei zum Schluss noch der kluge Essay von Willi Jasper, des Potsdamer Professors für deutsch-jüdische Literatur und Kunstgeschichte. Für ihn, den mit 71 Jahren ältesten der Autoren des Bandes, erweist sich Goethes Faust als das moralische Lehrstück der Deutschen schlechthin. Seite 166. Heute sei die europäische Krise, vor allem durch die Rolle Deutschlands, zum faustischen Problem geworden. Seite 172. Jasper folgt den Thesen des Merkel-Biografen Stefan Hebel und referiert dessen Befunde über die Kanzlerin. Durch schönfärberische Reden und Statistiken verschleiere sie ihre Politik der Umverteilung des Vermögens von unten nach oben und ihre Dienerschaft für eine Wirtschaft, die sich vom Wachstum der Exportmärkte abhängig gemacht hat. Soziale Vernunft werde durch reine Machttaktik ersetzt. Seite 172. Merkel denke in Wirklichkeit national statt europäisch und marktfundamentalistisch statt solidarisch. Bei Jasper bzw. Hebel wird erkennbar, dass die herrschende Politik längst den Boden dafür vorbereitet hat, auf direkte und indirekte Weise ein politisches Klima entstehen zu lassen, in dem sich Rechtsradikale und Neonazis ihre Ideologien und Organisationen bestens entwickeln, um in Zukunft ein faschistisches Gegengewicht darzustellen, sobald die gesellschaftlichen Verhältnisse unerträglich geworden sind. Mit dieser Sichtweise überragt der Autor des letztgenannten Beitrages die anderen Aufsätze des Bandes an intellektueller, wenn auch bildungsbürgerlich eingefärbter Sehschärfe. Liegt das womöglich daran, dass der 1945 geborene Willi Jasper in größerer zeitlicher Nähe zur NS-Diktatur aufgewachsen ist und eine ganz andere Bildungsgeschichte aufweist, siehe die Wikipedia-Verlinkung auf unserer Website, als die Generation der sonstigen Autoren und Autorinnen? Mir scheint, diese sitzen im Glashaus und werfen mit den sprichwörtlichen Steinen nach den Forentrollen. Seite 15, in einer unübersichtlich globalisierten Welt, Seite 22, in der sie selber leben und arbeiten. Sie mokieren sich über den Sofa-Aktivismus der Twitter-User, Seite 24, zu denen sie selbst gehören. Sie klagen, dass Internet, hedonistischer Anti-Intellektualismus und das Fehlen konkreter ideologischer Gerüste, Seite 35, an allem schuld seien. Als ob die meisten Verfasser des Bandes nicht selbst davon geprägt sind. Sie monieren, dass einige der Antideutschen endgültig ins neokonservative Lager gewechselt sind und für die Springerpresse schreiben, Seite 39, und argumentieren selbst wie angehende Neokons. Sie rügen kräfteraubende Debatten um die falschen Fragen, in denen im Kern eher Therapeutisches als Politisches verhandelt wird, Seite 184, und schwadronieren von Phantasmagorgien therapiebedürftiger Bewegungen im Wahn. Gegen Ende findet sich an einer Stelle des Bandes ein erhellender Gedanke, der ein Licht auf die Buchmacher und Buchmacherinnen zurückwirft. Je größer die Zahl der Feinde, desto tapferer derjenige, der sich ihnen mit einer kleinen Schar getreuer entgegenstellt. Seite 179. Denn auf diese Weise lasse sich das Gefühl eigener Kleinheit besonders wirkungsvoll in eines der elitären Größe ummünzen. In ihrer geifernden Gegnerschaft zur magisch aufgedunsenen Größe der angeblichen Querfrontler, Verschwörungsideologen, US-Hasser und Antisemiten verleihen die elitären Großmünzen ihrem Über-Ich die Superdimensionalität eines Antifaschismus, der eben doch nur das Ausmaß ihrer Hilflosigkeit verkörpert. Wir erleben in der Gedankenmanufaktur von Vorsicht Volk über weite Strecken das Elend jenen Geistes, der in unserer Sprache nicht ganz zu Unrecht sowohl Vernunft als auch Gespenst bedeutet. Rudolf Bauer ist Politikwissenschaftler und war Professor an der Universität Bremen. Seine Beiträge zu aktuellen Fragen werden unter anderem in Ossietzky, Marxistische Blätter und Junge Welt veröffentlicht. Eine italienische Übersetzung seiner Arbeiten erschien kürzlich im Verlag ePubli. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.